Moin Moin, Salon 5 in Hamburg.
Hallo, schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Körperhaus. Schön, dass Sie und ihr hier so zahlreich erschienen seid. Wir sind gerade am Ende mit dieser Veranstaltung eines langen Tages, den Körperhausgeburtstag gefeiert hat. Wir hatten hier schon sehr viele Veranstaltungen und freuen uns jetzt aber über diesen krönenden Abschluss. Mein Name ist Dorothea Kerrott. Ich verantworte hier das Programm Engagement und Begegnung. Begegnung ist auch das Stichwort. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, hier in diesem Haus und auch darüber hinaus, möglichst viele Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Menschen, die sich vielleicht auch in ihrem Alltag nicht unbedingt begegnen. Und wir wollen hier Raum geben und Raum schaffen für Austausch, um sich kennenzulernen, um die Sichtweisen der eigenen Mitmenschen kennenzulernen, seien es andere Kulturen, seien es andere Generationen, einfach ins Gespräch gehen und auch wirklich einmal tiefer ins Gespräch gehen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier heute nicht nur diese Veranstaltung als Ende eines Geburtstages haben, sondern diese Veranstaltung auch der Abschluss ist für ein 4-monatiges Projekt. Wir haben uns sehr gefreut, das zusammen durchzuführen, wir als Körperstiftung gemeinsam mit Salon 5. An dieser Stelle Jelka Weiland und Lea Zimmerschmidt, mögt ihr euch mal zeigen, ich sehe euch gerade nämlich gar nicht. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Jelka Weiland und Lea und ihr Team haben ihren Sitz hier quasi um die Ecke im Jugendclub in Bergedorf und sind Teil von Korrektiv. Korrektiv ist ein gemeinwohlorientiertes Medienhaus, das für investigativen und unabhängigen Journalismus steht und Medienkompetenz für alle Menschen entwickelt, fördert und möglich macht. Salon 5 kümmert sich dabei vor allem um Jugendliche und vermittelt die Grundlagen journalistischer Arbeit und eben auch die Medienkompetenz. Als Salon 5 dann quasi um die Ecke kam, wir uns hier begegneten und kennenlernten, war auch schnell eine Idee für eine Kooperation geboren. Wir hatten uns überlegt, wir möchten gerne Jung und Alt miteinander irgendwie in Verbindung bringen. Jelka hat gleich das Medium Podcast vorgeschlagen. Da haben wir gesagt, gut, dann gehen wir mal davon aus, dass junge Menschen heutzutage ähnliche Themen haben, wie frühere Generationen in ihrem jungen Alter Themen hatten und dass es eventuell ähnlich ist und es doch interessant sein könnte, sich darüber zu unterhalten. Und dann haben wir uns sehr gefreut, mal wieder mit der Stadtteilschule Bergedorf arbeiten zu dürfen. An dieser Stelle herzlichen Dank an Henriette Hüschen, die hier auch im Saal ist. Und mit der Klasse 10C an diesem Projekt teilgenommen hat. Und an dieser Stelle möchte ich mal bitten, dass alle SchülerInnen der 10C sich einmal hinstellen, damit wir wissen, wer da alles ist. Die Anwesenheitsliste wird jetzt geführt. So. Am Ende, nach 4 Monaten, sind Podcasts entstanden, und zwar 8 an der Zahl, die die einzelnen SchülerInnengruppen mit älteren Gesprächspartnern erstellt haben. Also das heißt, ein moderiertes Gespräch, Audio, über ein Thema ihrer Wahl, dabei unterstützt von Salon 5. Das Ergebnis ist noch nicht online, soweit ich weiß, aber bald zu hören bei salon5.org. Also gerne reinschauen und auch gerne sich weiter informieren, wie finde ich das genau und was machen die eigentlich sonst noch so. Die haben hier nach der Veranstaltung einen kleinen Stand mit ein paar Infoflyern, also geht da gerne hin und kommt ins Gespräch. Ja, ganz besonders freuen wir uns, dass dieser Abend heute moderiert wird von Martin Meister. Herzlich willkommen, Martin. Er ist nicht nur langjährig ein geschätzter Kollege in der Körber-Stiftung gewesen und hat die Kommunikation dort lange Jahre verantwortet, sondern ist von Haus aus Wissenschaftsjournalist und war sehr lange im Hause Gruner und Jahr tätig, vor allem für die Geo, und ist sozusagen alleine deswegen schon ein perfekter Moderator für diese Veranstaltung. Ja, heute ist er nach seinem aktiven Berufsleben engagiert in vielen Projekten, und deswegen freuen wir uns so mehr, dass er die Zeit gefunden hat, uns zu begleiten und hier uns heute durch den Abend zu führen. An dieser Stelle übergebe ich jetzt auch die Bühne an Martin Meister und unsere Protagonistinnen, die er selber vorstellt. Ihnen, liebe Gäste, wünsche ich einen wunderschönen Abend, und wir freuen uns, wenn Sie sich danach noch einen Augenblick Zeit nehmen, um bei einem Nachempfang mit uns bei einem kostenlosen Getränk den Abend ausklingen zu lassen. Jetzt erstmal ein spannendes Gespräch und neue Perspektiven. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße euch auch sehr herzlich hier im Körpersaal. Unser Motto heute Abend: alles schon mal da gewesen? Fragezeichen. Was mich betrifft, ja, ich bin schon mal da gewesen. Doro hat es gerade gesagt, ich habe auch schon gelegentlich moderieren dürfen für die Körper-Stiftung. Freue mich sehr, dass ich das heute Abend wieder machen kann. An diesem Abend schauen wir auf Ideen, Wünsche, Erfahrungen, die junge Menschen in bestimmten Gebieten haben oder hatten. Und dabei leiten uns zwei Fragen. Welche Erfahrungen hat es früher schon mal gegeben? Und was war früher anders als heute? Das wollen wir auf der Bühne diskutieren, sehr gerne aber auch mit euch und Ihnen hier im Saal. Ihr werdet sehen, liebes Publikum, und zu unseren Themen hat garantiert jede und jeder von Ihnen irgendeine Erfahrung beizusteuern. Wir haben am Ende der Veranstaltung eine Viertelstunde Zeit reserviert, also man kann sich auch Fragen merken bis dahin. Dann werde ich garantiert nochmal euch anfeuern, das Mikrofon zu ergreifen. Und ja, das ist eine Chance hier. Der Saal, fast 1000 Personen, kann man sehen, wir sind fast voll. Also vor so einem Forum mal sich zu äußern, das bringt's doch. Also gerne machen, ich komme darauf zurück. Nun aber zu unserer Bühne. Wir haben drei Interviewgäste und drei Schülerinnen der Klasse 10c der Stadtteilschule Bergedorf. Alle miteinander wohnen sie hier im Hamburger Bezirk oder benachbart dazu Hamburger Bezirk Bergedorf. Und die Klasse 10c hat sich in Gruppen aufgeteilt. Jede hat einen Podcast zu einem selbstgewählten Thema produziert. Dorothea hat es gerade schon gesagt. Die drei Schülerinnen hier oben kommen jeweils aus einer anderen Gruppe. Über ihre drei Themen sprechen wir mit drei Erwachsenen, die auch in den Podcasts vorkommen, eben unsere Gäste, Erwachsenengäste jetzt hier auf den Sofas. Und die möchte ich nun nacheinander kurz vorstellen. Hier zu meiner Rechten sitzt Doris Stock, 84 Jahre alt. Sie hat bis zum 10. Lebensjahr in der DDR gelebt, in Wernigerode im Harz, und hat in Westdeutschland unter anderem als Fremdsprachensekretärin gearbeitet. Sie gibt Auskunft zu der Frage von Ronja Kaulitz, 15 Jahre alt, ob Schule und Berufswahl für Jugendliche in der DDR komplett anders waren als hier und heute. Oder ob es trotz anderer Zeit und anderer gesellschaftlicher Ordnung auch Vergleichbares gibt. Nicole Lüsch, 55, arbeitet heute im sozialpsychologischen Bereich, gibt Kurse, führt Gespräche an Elternschulen, im Sportverein, hat aber als Maschinenbauzeichnerin angefangen und zunächst eine technische Karriere gemacht. Und Lilly, ihre Tochter, 15 Jahre alt, wollte in dem Podcast wissen, wie findet man auf dem Weg zum Beruf das, was für einen das Richtige, das Wichtige ist? Welche Rolle spielen Schule, Familie, Freunde? Das wollen wir hier auf der Bühne aufgreifen. Jürgen Salzmann, 77, war bei, sag mal, Unilever oder Unilever, ich weiß es immer nicht, ich sag's mal Deutsch, Unilever in Hamburg im Bereich Verkaufsförderung tätig. Jeder kennt Langnese-Eis, jeder kennt Iglo, Tiefkühlkost. Das hat er ein bisschen promotet. Er wirft mit uns einen Blick auf das, was bei Beruf und Laufbahn auch eine Rolle spielt: Geld. Und womit das fängt das Verhältnis zum Geld an? Mit dem Taschengeld. Ja, und Jamilia Werkmeister 16, seine Enkelin, wollte wissen, wie viel Taschengeld und für was hat man es in den 50er, 60er Jahren gekriegt, kann man das mit heute vergleichen? Ja, und genau damit setzen wir jetzt auch an. Herr Salzmann, Sie haben schon das Mikro in der Hand. Wissen Sie noch, wie viel Taschengeld Sie bekommen haben
damals? Ist das Mikrofon hörbar?
Ja, einfach drauf los.
Als mir diese Frage zum ersten Mal gestellt wurde, hatte ich natürlich keine Ahnung. Ich musste mich erst schlau machen, denn das ist immerhin schon 62 Jahre her, als ich in eurem Alter war, nämlich 15, 16 Jahre. Und wer weiß schon, was vor so langer Zeit war.
Kurz, nehmen Sie das Mikro vielleicht ein bisschen.
Ja, aber es gibt ja technische Möglichkeiten, die ihr ja in der Schule auch sehr gut nutzt. ChatGPT oder bei Google mal nachfragen, wie war denn das damals? Und da habe ich dann festgestellt, dass ich wohl wahrscheinlich so um die 20 D-Mark Taschengeld gehabt haben muss.
In welchem Alter?
Da war ich, habe geguckt, als ich so 15, 16 war.
Ach so, diese.
Ja. Die Größenordnung kommt mir auch irgendwie bekannt vor, also meinem Gedächtnis wurde auf die Sprünge geholfen. Ja, nun kann man die D-Mark von damals nicht mit dem Euro von heute vergleichen, in keinster Weise. Vor ungefähr 20 Jahren, 2002, wurde der Euro eingeführt im Verhältnis 2:1, aber auch das ist schon wieder passé. Ich habe mal nachgeschaut, für eine Mark damals konnte man sich etwa das kaufen, was man heute für 3 Euro kriegt. Also so schlecht war die Mark nicht.
Mhm, man muss nur bedenken,
wie die Leute verdienen.
Da haben sie sogar mehr bekommen.
Wie bitte?
Dann haben sie im Verhältnis sogar mehr bekommen.
Da kann man so sagen. Ja, wenn es so stimmt mit meiner Erinnerung. Aber unabhängig davon, die Leute verdienten ja damals auch wesentlich weniger. Man muss bedenken, ein Arbeitnehmer, ein durchschnittlicher, auch das habe ich nachgeschaut, verdiente so um die 750 D-Mark. Und davon musste die Miete bezahlt werden. Davon musste Essen und Trinken bezahlt werden, Kleidung, Urlaub und so weiter. Also man kann die Währung so ohne weiteres nicht vergleichen.
Ja, wo Sie gerade sagen, was man davon anschaffen musste, wie war es mit Ihrem Taschengeld? Wofür haben Sie das ausgegeben damals?
Bestimmt für andere Dinge als ihr heute. Als wir unseren Podcast machten, haben die Mädels erstmal auf den Tisch aufgestellt, was denn alles so heute vom Taschengeld gekauft wird. Und da waren vor allen Dingen bei Mädels naheliegend Beauty-Sachen in erster Linie da. Es waren so ein paar technische Sachen für die Schule dabei. Alles Sachen, die wir damals nicht so hatten. Die Mädels hatten zwar auch schon Lippenstifte, so weit waren wir schon in den 60er Jahren und auch ein bisschen darüber hinaus. Aber in dem Umfang war es nicht der Fall. Wofür wir unser Taschengeld ausgegeben haben, war vor allen Dingen so Freizeitsachen. Kino gehen war ganz wichtig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, dass es eine Welt ohne Netflix mal gegeben hat oder ohne Amazon Prime. Damals gab es gerade mal Fernsehen mit 2 Programmen und das war noch schwarz-weiß. Mhm. Erst 67 wurde das farbig und das war dann schon ein gewaltiger Fortschritt. Ihr könnt euch vorstellen, dass daher Kino viel interessanter war für uns, als es für euch vielleicht heute ist. Aber ich weiß von meiner Enkelin und der anderen Enkelin auch, die noch etwas jünger ist, dass Kinokarten auch heute noch sehr begehrt sind, auch wenn sie mit Popcorn und Cola gemischt sind.
Ja. Vielleicht noch ein Punkt. Kam das Taschengeld einfach so oder mussten Sie mit Ihren Eltern auch so ein bisschen darüber verhandeln?
Ja, es war schon festgelegt, aber es war wie alles, immer knapp. Aber der Sinn des Taschengelds war ja, dass wir mit Geld umzugehen lernten. Denn Geld ist immer knapp. Das ist der Unterschied zu unseren Politikern heute. Die wir mussten lernen, damit umzugehen und konnten nur das ausgeben, was wir hatten. Mhm. Das ist heute anders, offensichtlich.
Vielleicht geben Sie mal das Mikro an Jamilia weiter.
Ja.
Möchte ich jetzt fragen, nachdem wir das jetzt gehört haben, der Kaufwert und wofür dein Opa das Geld ausgegeben hat. Hast du im Podcast noch mehr Dinge gehört, die ähnlich waren zu heute oder auch was verschieden war? Ähnlichkeiten, Unterschiede, was ist dir aufgefallen?
Also mir ist aufgefallen, dass, mein Opa ist ja ein Junge und wir waren alle Mädchen und haben daher andere Sachen ausgegeben für unser Taschengeld. Damals wurden häufig Ausflüge, wie zum Beispiel, wenn man mal ins Schwimmbad gehen wollte oder ins Kino, Damals wurde dafür für ausgegeben. Ich glaube, heutzutage geben wir eher Geld aus, wenn wir mal essen gehen oder halt auch zum Beispiel, wenn wir Snacks holen oder einfach mal zu Rossmann oder so gehen.
Mhm, zu Rossmanns, Snacks, Butni, ne, wir gleichen das mal aus oder irgendwo Langnese-Eis kaufen oder was auch immer. Ja, was würdest du sagen, so ein bisschen anknüpfend auch an deinen Großvater, wofür ist Taschengeld gedacht und wofür ist es nicht gedacht?
Also Taschengeld ist da, damit Jugendliche lernen, mit Geld umzugehen, damit sie später in der Zukunft lernen, mit Geld umzugehen, um nicht in hohen Schulden zu kommen. Genau.
Mhm. Ja, vielleicht erweitern wir mal jetzt diese Frage auch in die Talkrunde hier, so nenne ich euch mal. Da haben ja zwei Mikros sind noch zu verteilen. Also wofür gibt ihr sonst Taschengeld aus? Zum Beispiel Ronja oder Lili, wofür gibt man Taschengeld aus?
Ich würde sagen, Kleidung würde ich sagen, Hauptteil. Ja. Und auch Kosmetik würde ich sagen, ist bei mir ein sehr, sehr großer Teil.
Mhm. Ihr müsst jetzt auch mal für die Jungs mitsprechen, beziehungsweise dann, die frage ich gleich.
Ja. Ja, ich glaube auch, viel Taschengeld wird für Freunde ausgegeben, wenn man Freunden was machen möchte oder essen gehen zum Beispiel. Mhm.
Ich mache meine Ankündigung wahr. Kann man einen Junge sich trauen, zu sagen, wofür Taschengeld aus? Gibt man als Junge so Taschengeld aus? Für? Ja, einer tut's. Ey, was ist los?
Du?
Nein, alles gut.
Er möchte.
Jawohl.
Hallo, hört man mich?
Ja, klar.
Also ich gebe mein Taschengeld eigentlich für viele Sachen aus, aber meistens für Aktivitäten. Und ich gehe eher seltener zu Butni oder sowas.
Aktivitäten zum Beispiel? Irgendwas mit Sport? Oder?
Ja, genau. Oder auch einfach ja, zum Kino, so wie es früher auch gemacht wurde.
Ja. Kino ist, glaube ich, immer noch angesagt, oder?
Ja, genau. Ja, das ist eigentlich... Also weniger... Kosmetik und sowas, ja. Also Aktivitäten, also für mich zumindest.
Und ist es genug oder könnte es mehr sein?
Nee, es ist passend.
Passt, gut. Wir schauen uns gleich mal an, danke. So wie ich jetzt hier gefragt habe, wurde für eine Studie wurden mehr als 1000 Jugendliche befragt, Kinder und Jugendliche vom Deutschen Jugendinstitut. Und das Ergebnis wollen wir uns gleich mal angucken. Das ist ganz ähnlich, wie wir hier gehört haben, Jugendliche eher Kino. Tatsächlich, auch in dieser Umfrage kam Kino an erster Stelle. Tickets, Snacks, Getränke, hast du gesagt, Jamilia. Zeitschriften, Zeitschriften freut mich als Geo-Ex. Digitale Käufe, Apps, auch sowas. Da geht bei Jugendlichen das Taschengeld hin. Kinder sagen Süßigkeiten, Comics, kleine Spielsachen, Sticker, Eis, kleine Geschenke für die Familie oder für Freunde. Und das Institut veröffentlicht jedes Jahr eine Taschengeldtabelle als Empfehlung. Viele Banken, Versicherungen und das Familienportal der Bundesregierung, die orientieren sich daran und zeigen dann so Richtwerte. Das könnten Sie, liebe Eltern, als Taschengeld geben. Und jetzt schauen wir uns diese Tabelle mal an. Da ist sie. Ja, genau, ihr schaut schon hier auf den Bildschirm vorne und das Alter 16, 17 Jahre. Jamilia, das ist ja deins, da lese ich mal vor, 40 bis 60 Euro im Monat. Ist das vernünftig?
Wir denken schon, Jalda, Elisa und ich kriegen im Durchschnitt auch ungefähr 40 Euro Taschengeld und das reicht auf jeden Fall aus, um sich im Monat etwas leisten zu können.
Und wenn du mal auf die anderen Altersgruppen schaust, also die unter 6-Jährigen, ich weiß nicht, ob du dafür dich daran noch erinnern kannst, 1 bis 2 Euro pro Woche. So, wenn man noch nicht zur Schule geht.
Damals habe ich auch, glaube ich, ungefähr 1 bis 2 Euro die Woche bekommen. Damals habe ich mir auch noch nicht wirklich viel gekauft. Ich habe meistens das Geld wirklich gespart, um dann vielleicht irgendwie ein bisschen was Größeres zu holen, was damals so 10 Euro oder so gekostet hat.
Gutes Stichwort. Glaubst du, dass Taschengeld auch fürs Sparen da ist? Also so wie du das gemacht hast, machen das viele? Spart man was vom Taschengeld?
Auf jeden Fall spart man da was. Also zum Beispiel spart man jetzt, wenn man so 15, 16 Jahre ist, auf größere Sachen oder manche sparen vielleicht auch schon auf ihr Autoführerschein, genau.
Ah, Führerschein, sowas hatte ich schon geahnt. Hast du noch ein Beispiel, worauf man so lange hinspart?
Vielleicht auf bestimmte Klamotten.
Klamotten, Videospiele, ist das wichtig?
Für mich jetzt wahrscheinlich nicht, ja. Aber für andere wahrscheinlich.
Andere schon. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Es gibt ja noch ein weiteres Konzept und das ist das des Budgetgelds. Das ist dann gedacht zusätzlich zum Taschengeld für festgelegte Ausgaben wie Kleidung oder Schulmaterial. Also jetzt nicht so fancy Kleidung, sondern wichtige, also praktische Kleidung, sage ich jetzt mal, die man einfach wirklich braucht, eine Winterjacke oder was weiß ich. Sowas, das kann von den Eltern verwaltet werden oder das kann auch über ein Konto zur Verfügung gestellt werden. Herr Salzmann, was halten Sie von so einem Konzept?
Ja, ich finde das sogar sehr gut. Wir hatten es damals nicht. Da haben die Eltern für die Kleidung gesorgt. Der Sommerschlussverkauf war eine ganz wichtige Institution, wo dann zugeschlagen wurde, um für möglichst wenig Geld möglichst viel zu kriegen. Das ist ja heute auch nicht ganz fremd. So Black Friday hatten wir gerade. Ich halte deswegen viel davon, weil die Jugendlichen dann lernen, mit ihrem Geld umzugehen. Ich weiß, dass Markenklamotten ja sehr gefragt sind. Nur wenn ich nur 100 Euro zur Verfügung habe, dann muss ich mir dreimal überlegen, ob die Sachen von Nike oder Adidas oder wem auch immer sind oder ob ich mir lieber was Kostengünstigeres zulege. Das ist eben das, was heute, ich gehe ja immer gerne wieder auf die Politik, denen wohl offensichtlich damals nicht eingetrichtert wurde, dass man mit seinem Geld haushalten muss. Mhm. Und wenn ich knappe Mittel habe, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Wir hatten damals aber noch andere Möglichkeiten. Weihnachten ist immer eine gute Idee, um sich mal was Außergewöhnliches zuzulegen. Geburtstage waren ein guter Anlass. Ich nehme an, das ist heute auch nicht viel anders. Mhm.
Wir sind ausgegangen von den Empfehlungen des Deutschen Jugendinstituts. Jetzt gibt es eine andere Stiftung als die Körperstiftung, müssen wir zur Kenntnis nehmen, das ist die Bertelsmann Stiftung und die ist das Thema in einer Studie in diesem Jahr anders angegangen. Die hat eine Erhebung durchgeführt, wieder unter über 1000 Kindern, das ist immer so ein Standard, mehr als 1000 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren, auch noch bei den Eltern und die haben gefragt, das hat jetzt nichts mit der Grafik hier zu tun, die haben wir nur so nebenbei laufen lassen zum Thema Budgetgeld, möchte ich jetzt gar nicht vertiefen. Wir kommen jetzt gleich auf eine dritte Tabelle, aber erstmal die Frage, was ist für dich unverzichtbar, wurde in der Umfrage gefragt. Was ist für dich unverzichtbar? Und da wurden 4 Antwortmöglichkeiten gegeben und ich möchte gleich den Saal hier mal fragen, was Sie und ihr glauben, was die meisten Stimmen bekommen hat. Also erstens, Handy und mobiles Internet, ist für mich unverzichtbar. Oder Computer, Fernsehen und Konsole, ist für mich unverzichtbar. Oder Sachen für Hobby und Sport, sowas wie Fußballklamotten, Reitsattel, Tanzschuhe, was weiß ich so. Hobby und Sport kann ja auch viel kosten, ist für mich unverzichtbar. Oder Orte oder Gegenstände mit emotionalem Wert. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber man versteht gleich, was gemeint ist. Mein Zimmer ist für mich unverzichtbar. Das war damit gemeint, mit Orte mit emotionalem Wert oder mein Teddy, mein Fotoalbum, irgendwas Emotionales. Ja, und nun frage ich den Saal. Man hat nur eine Stimme. Was glauben Sie, war die Antwort der Kinder und Jugendlichen? Die Jugendlichen können für sich selber abstimmen. Handy und mobiles Internet. Das sieht nach viel aus. Ich zähle jetzt nicht durch. Wir machen nur so mal so einen allgemeinen Eindruck. Viel. Dann zweitens Computer, Fernsehen und Konsole. Oh, 1, 2, 3 Stimmen, das kann man zählen. Das ist nicht viel. Dann Sachen für Hobby und Sport, Fußballklamotten und so weiter. Ja, ist ähnlich wenig. Ja, so. 3 vielleicht, 4. Und Orte oder Gegenstände mit emotionalem Wert. Das sind ein paar mehr, aber sagen wir mal, gute Mitte. Und jetzt schauen wir uns mal die Tabelle an. Da sieht man dann das Ergebnis. Ganz klar, Handy und mobiles Internet haben unter 1000 Kindern und Jugendlichen, auch Kinder, das so benannt. 54% fürs Handy und Hobby und Zimmer unter 10%. Das ist wirklich ein bisschen ähnlich wie hier im Saal. Jamilia, was meinst du, wie kommt das? Wieso ist das Handy so auf Platz 1?
Also ich glaube, das Handy ist heute das meistgenutzte Gerät überhaupt. Da ist alles Wichtige drauf. Meistens sind auch auf dem Handy emotionale Bilder zum Beispiel drauf. Mhm. Deswegen werden wahrscheinlich die Gegenstände, Orte mit einem emotionalen Wert weiter unten sein, da vieles auch schon auf dem Handy abgespeichert ist. Und heutzutage macht man auch sehr viel auf dem Handy. Man kann mit WhatsApp schreiben, man kann darauf Spiele spielen, genau.
Mhm. Und Herr Salzmann, wie bewerten Sie das, wenn Sie das so sehen?
Also, ich finde das gut nachvollziehen.
Mein Zimmer ist mir weniger wichtig als mein Handy.
Ohne Handy wäre ich heute auch aufgeschmissen. Da ist mein ganzes Leben drin. Das muss sogar ich in meinem Alter sagen. Gerade ist meins kaputt gegangen. Ich habe mir ein neues gekauft und mein größtes Problem ist, es neu einzurichten. Mhm. Aber dafür habe ich einen Schwiegersohn. Der hört das hoffentlich jetzt gerade. Ja, ich finde die Sache mit dem emotionalen Wert ganz interessant und auch aufschlussreich und erfreulich, dass doch recht viele hier das als wichtigen Punkt für sich gesehen haben. Das lässt hoffen.
Also die Bewertung ist zwiespältig. Einerseits verstehen Sie es, weil Sie selber so Handy-Nutzer sind. Andererseits...
Ja, ich bin also technisch nicht so bewandert, aber Handy ist ein Muss. Also die Kommunikation über WhatsApp kann ich mir anders gar nicht mehr vorstellen. Telefon fällt ja schon fast flach, weil man niemanden mehr anrufen mag. Man stört ja nur, aber WhatsApp kann man dann beantworten.
Nicht zu viel Werbung. Es gibt auch andere Messenger-Dienste.
Ach Gott, ja, wollen ja, wir sie alle aufzählen? Wer hat also noch ein paar?
Wir machen hier für nichts und niemanden Werbung. Aber egal. Ich glaube, wir können das Thema.
Ich dachte, WhatsApp sei ein Begriff an sich, aber es ist keine
Kategorie. So Tempotaschentücher.
Ja, ich weiß. Es ist. Ja. Ich bin aber bei denen nicht irgendwie engagiert. Insofern mögen Sie mir das verzeihen.
War auch nur eine kleine Kabbelei. Ist jetzt nicht so. Nicht ernst nehmen, bitte. Ja. Ich möchte überleiten jetzt zu unserem zweiten Thema, Schule und Berufswahl. Frau Lüsch, Sie arbeiten in der sozialpsychologischen Beratung und sind damit nach einem ganz anderen Vorlauf dort angelangt. Und Sie haben lange von diesem, was Sie jetzt tun, geträumt. Woher rührte in Ihrer Jugend der starke Wunsch, Psychologie zu studieren? Welche Menschen haben das angestoßen? Woher kam das?
Ich glaube, Menschen haben das gar nicht angestoßen. Das war tatsächlich, ich habe immer unheimlich gerne gelesen und fand immer interessant, warum Menschen manchmal so reagieren, wie sie reagieren. Und daher kam das eigentlich, dass ich schon als Jugendliche das Thema interessant fand.
Können Sie sich an irgendwas erinnern, wo oder irgendein Buch oder irgendwas, wo Sie mal neugierig waren?
Ich habe tatsächlich nicht Geo, ich habe PM gelesen zum Beispiel. Aber ja,
und, auch gut.
Und darüber kam das zum größten Teil tatsächlich. Ja, da gab es damals nämlich schon Berichte darüber, über Psychologie, wie Menschen funktionieren, wie ticken sie manchmal. Und daher kam das eigentlich. Mhm.
Zunächst sind Sie dann aber bei der Wahl Ihres Berufs, der Richtungsweisung Ihrer Eltern.
Ja, erfolgt. Genau, es war nicht meine Wahl.
Ja, wollen Sie noch mal sagen, das ging dann über ein paar Etappen, ne?
Ja, also ich glaube, wenn ich hier jetzt aushole, dann bin ich in 20 Minuten noch nicht fertig. Also ich habe tatsächlich erst die Realschule nur gemacht, weil meine Eltern kein Abi für mich wollten und habe dann von meinem Großvater aus den Maschinenbauzeichnerin dann gemacht, den Job. War aber nicht glücklich von vornherein, fand ich doof, habe dann Elektrotechnik gemacht, habe dann tatsächlich als Konstrukteurin noch gearbeitet und guter Letzt war ich dann irgendwann aus dem Haus raus und konnte dann machen, was ich wollte und habe dann mein Abitur nachgemacht, habe dann Psychologie gemacht, ja und jetzt bin ich irgendwann hier gelandet.
Angefangen so mit dem Maschinenbauzeichnen hat das Mitte der 80er Jahre, glaube ich, habe ich das richtig mehr ausgerechnet. Ja. Und das war eine Zeit, das kann man ja heute auch noch alles nachlesen, der Jugendarbeitslosigkeit. Bei vielen gab es dann den Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz, auch gerade bei Jugendlichen. Und hatten Ihre Eltern dann nicht doch ein bisschen recht mit vielleicht hatten die ja auch die Sorge, ja Psychologie, vielleicht findet sie damit keinen Platz.
Also ich glaube eher bei meinen Eltern lag es mehr daran, dass sie sich Psychologie immer als, oh Gott, die guckt in den Kopf rein. Also man hat das heute noch manchmal, wenn man mit Menschen redet, dass die denken, oh Gott, Psychologin, Hilfe. Wer weiß, was die gleich analysiert und macht und tut.
Also eher das, nicht so sehr die Sorge, dass sie nicht
Nein.
in Arbeit kommen.
Das, glaube ich, war es überhaupt nicht.
Haben Sie dann ja auch bewiesen, vielfältig.
Genau.
Geben Sie mal das Mikro an Lilly weiter. Lilly, sprichst du manchmal mit deinen Eltern darüber, welchen beruflichen Weg du einschlagen möchtest?
Ja, tatsächlich schon. Es hat sich auch in letzter Zeit viel gewandelt. Und meine Eltern haben auch ziemlich gute Ratschläge ganz oft für mich. Mhm. Deswegen spreche ich da schon öfters jetzt mit ihnen drüber.
Wie kommt das, dass die Ratschläge der Eltern gut sind? Woran liegt das?
Sie haben einfach schon mehr Erfahrung. Mhm. Es ist, ich glaube, ich kann gar nicht so drauf gucken, wie es denn ist, überhaupt in einem Beruf zu sein oder in einer Ausbildung zu sein, weil ich sowas noch nie erlebt habe. Und zum Beispiel meine Mutter war schon in der Ausbildung, mein Vater hat studiert, meine Mutter hat studiert. Mhm. Die wissen, wie das läuft und ich war bisher nur in der Schule.
Du sagst in dem Podcast, dass Freundschaften auch ganz wichtig sind. Und wenn es jetzt um das Thema Berufswahl geht, Eltern, Freunde, Lehrerinnen und Lehrer, wer ist da die wichtigste Instanz?
Ich glaube tatsächlich die Eltern. Mhm. Oder ich würde eher auf meine Eltern hören, da sie einen am besten kennen, schätze ich mal. Von Freunden ist es ganz oft so, dass man da oft mitgeht dann. Oder dass die Freundinnen sagen, ja, es passt zu dir, aber man weiß halt nicht, ob die Person sich wirklich da wohlfühlen würde.
Das möchte ich nochmal hervorheben. Also die Freunde gehen mit, das heißt, die stimmen dir eher zu. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Eltern kennen dich, hast du gesagt. Die gucken vielleicht auch ein bisschen kritischer noch und widersprechen dir. Deiner Mutter wurde ja auch widersprochen, aber anders, oder?
Ja, ich glaube, es ist einfach nochmal zu heute etwas anderes, da ich einfach sehr gute Eltern zwei habe und ich ein ziemlich eine gute Bindung zu denen habe und darauf vertraue, dass sie mich gut genug kennen. Und falls sie jetzt doch nicht zugestimmt hätten, hätte ich, glaube ich, das trotzdem ausprobiert.
Wow, toll, dass du das so sagen kannst. Und gehen wir von dieser ganz persönlichen Aussage wieder in eine Studie, diesmal von 2022, da wurden wieder viele Jugendliche gefragt, wer sind die wichtigsten Ansprechpartner für dich bei der Berufswahl? Das schauen wir uns mal in der Grafik jetzt an. Und da zeigt sich, dass auch da die Eltern die wichtigste Instanz sind. Es sind viele weitere möglich gewesen, Schule, Internet, Arbeitsagentur, gibt es ja auch Portale und so weiter. Bekannte, Verwandte, Freundinnen, ziemlich am Ende der Skala, vielleicht aus Gründen, die du schon genannt hast, und dann soziale Medien. Was glaubst du, warum sind soziale Medien auf dem letzten Platz?
Ich schätze einfach, weil es auch keine sehr sichere Quelle ist. In den sozialen Medien wird sehr viel verschönert und ich schätze auch, so ist es in den Berufen.
Was meinst du mit verschönert? Also Berufe werden verschönert, sowas wie, sagen wir, Portal der Bundeswehr, da ist viel Action, toll, komm zu uns oder was weiß ich. Andere, schaust du dir sowas überhaupt an?
Soziale Medien tatsächlich ziemlich wenig. Nehmen wir jetzt das Beispiel Bundeswehr. Ich schätze mal, dass bei der Bundeswehr, wenn man da zum Beispiel auf dem Instagram-Kanal ist von denen, dass da zum Beispiel nicht gesagt wird, dass man sich verpflichten muss für, nehmen wir jetzt zum Beispiel 23 Jahre. Und sowas findet man eher dann zum Beispiel über Berufsmessen raus oder sowas. Mhm.
Frau Lüsch, was ist Ihre Erklärung für diese Skala oder wie würden Sie die kommentieren?
Also ich glaube tatsächlich, dass meistens die Eltern der Leitfaden sind, weil die Eltern auch den Kindern ganz viel meistens mitgeben und sie leben ja auch ein bisschen in den Berufen. Nun hat mein Mann einen ganz anderen Beruf als ich und meine Kinder haben alle den sozialen Einschlag. Also ich glaube einfach so, sie haben immer bei mir viel mitgemacht, sie waren auch in manchen Einrichtungen mit, also sie haben das ja schon kennengelernt Und ich glaube, auch in unserem Alter hat man tatsächlich noch mehr, ja, früher mitgearbeitet schon. Und dadurch hatten wir viel mehr Möglichkeiten, manchmal auch irgendwo reinzugucken.
Mhm. 1985, als Sie so kurz davor standen, Ihre Lehre zu beginnen, habe ich mal nachgeschaut, was waren da die Traumberufe. Da gibt es Berufsforscher, die sich mit sowas beschäftigt haben. Und die sagen, das war noch von sehr traditionellen Rollenbildern geprägt. Jung, Kraftfahrzeugmechaniker, Feuerwehrmann, Pilot, Fußballspieler, Architekt oder ein anderer technischer Beruf, der, mit dem man einen Ingenieur machen kann. Da waren Sie ja ein bisschen auch auf dem Jungsweg damals. Und Mädchen, Krankenschwester, Erzieherin, Sängerin oder ein kaufmännischer Büroberuf. Das waren damals so Traumberufe. Wenn man schaut, wie es heute aussieht, auch ganz interessant, beide Geschlechter haben da ganz ähnliche Träume. Arzt, Ärztin, Polizistin, Lehrkraft, Kinderbetreuerin, Psychologin, Architektin oder Rechtsanwalt und Rechtsanwältin. Jetzt wird es aber interessant, Jugendliche, die zu Hause Deutsch sprechen, die haben noch zusätzliche Wünsche, nämlich Pflegefachkraft oder IT-Fachkraft. Und Jugendliche, die zu Hause kein Deutsch sprechen, die wollen Athlet oder Athletin oder Verkäuferin werden. Athlet, ich nehme an, das ist dann auch wieder der Fußballer oder jedenfalls irgendwie Sportler. Das sind so Träume der heutigen Zeit. Warum, Lilly, glaubst du, ist Ärztin und Polizist, warum ist das so populär?
Weil es einfach sehr bekannte Berufe sind.
Man macht das, was man kennt? Ist das nicht ein bisschen kurz?
Das sind Berufe, die man einfach ganz viel im Alltag erkennt. Zum Beispiel, wenn es einem schlecht geht, geht man zu einem Arzt. Wenn man Hilfe braucht oder ausgeraubt wurde, geht man zur Polizei. Das sind einfach ziemlich die Berufe, glaube ich, die mit am bekanntesten sind. Schätze ich jetzt mal so. Und wahrscheinlich auch so aus der Kindheit vielleicht so ein paar Träume sind.
Fragen wir mal die anderen hier. Vielleicht, Frau Stock, ist das mal ein Moment, wo ich Sie mit ins Gespräch ziehen kann. Sie müssen sich jetzt nicht mehr entscheiden, was Sie werden wollen. Aber wenn Sie das so hören, heutige Jugendliche finden Polizistin oder Arzt, Ärztin besonders interessant. Wie kommt das?
Das kann ich mir nicht erklären. Ich bin selbst... Moment. So?
Ja.
Ich bin selbst sehr erstaunt darüber. Ich dachte, dass Sie mehr für Sprachen oder so interessiert werden. Oder Stewardess oder um die Welt kennenzulernen. Mhm. Jedenfalls war das mein Traum immer.
Vielleicht, Ronja, wenn du das auch gleich mal aufgreifst.
Also ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so begeistert von Sprachen und so, muss ich sagen. Ich bin eher so im Bauwesen interessiert. Zum Beispiel, ich habe mir Bauleiter auch angeschaut. Das hat mich sehr angesprochen. Mhm. Jedoch bin ich auch eher eine Person, mein größter Traum ist auch Athletin zu werden. Das ist dann natürlich aber immer ein sehr groß gegriffener Traum. Ja.
Athletin, das sagst du auch im Podcast, bis hin zu Olympia.
Ja.
Jugend trainiert für Olympia, machst du da mit?
Nein, aber ich wurde schon mal zu einem Trainingslager in Frankreich eingeladen und da wurde dann auch, also ich hatte gerudert, bin gerudert und da wurde dann auch so ein Einteiler verteilt mit Road to Olympia und so, aber in der richtigen Veranstaltung, wo man denn darauf vorbereitet wurde, war ich noch nicht.
Ja. Mhm. Ja, damit man beruflich da landet, wo man hin will, ist ein guter Schulabschluss hilfreich. Um mal das Geringste zu sagen. Und dafür muss man lernen. Lilly, ihr habt auch über das Lernen gesprochen, deine Mutter und du. An dich die Frage, was macht das Lernen schwer?
Ich schätze mal gerade, wie die Arbeiten vor allem liegen. Da wir sehr viele Arbeiten aneinander schreiben, ist es sehr viel Lernen auf einmal. Und danach lernt man wieder eine lange Zeit für Arbeiten und hat dann wieder alle Arbeiten aufeinander. Das ist einfach dieses streng Getaktete, finde ich.
Könnte das anders sein?
Ich schätze mal, wenn es vielleicht die Arbeiten weit auseinander liegen würden, wäre es einfacher.
Also es ist die schiere Menge, alles auf den Haufen. Das macht das Lernen schwer. Aber sag mal, wenn es nicht auf dem Haufen wäre, dann könnte man es schaffen.
Ja, finde ich schon auf jeden Fall.
Dann gib mal das Mikro an deine Mutter, die kriegt die umgekehrte Frage. Was macht das Lernen leicht?
Was macht das Lernen ja. leicht? Mhm. Also ich finde Lernen immer schwierig. Also ich glaube, man muss da sich immer schon ganz schön ransetzen. Es gibt ein paar Punkte, die gefallen einem, die fallen einem vielleicht auch sogar zu. Aber ansonsten muss man immer sich unheimlich ransetzen und was ich halt genauso sehe, also Lilly lernt momentan oder muss genauso die Arbeiten schreiben wie ich früher. Es gab ja auch mal eine andere Phase in der Schulpolitik, aber momentan ist das leider wieder wie zu meiner Zeit oder vielleicht sogar noch davor, dieses eng getaktete. Und ich weiß, wir haben auch immer nur gelernt für die Arbeit und hinterher war das dann wieder schwupp. Und dann kam das nächste Jahr schon. Also leicht fand ich es nicht. Aber es fiel mir leicht, das Lernen. Ich hatte Glück, außer später beim Abitur, da war ich schon ziemlich alt. Aber deswegen macht es so weit, wie ihr kommt, wenn es geht. Hinterher ist es immer schwieriger.
Und macht es vielleicht auch Spaß, irgendwie den Widerstand überwunden zu haben beim Lernen? Also es geschafft zu haben, da irgendwie rübergeklettert zu sein über das, was man vorher nicht verstanden hat vielleicht?
Ich glaube, das hat man eher dann in meinem Alter schon. Also damals mit 15 hätte ich das nicht gehabt.
Das wäre nur Frust gewesen. Lilly will was dazu sagen. Und wenn noch jemand was dazu sagen will, ich habe nicht überall Augen, dann deutlich zeigen.
Ich glaube, was auch so die größte Motivation ist, ist, wenn man zum Beispiel also vielleicht auch mit Freunden lernt, die genau das gleiche Ziel haben wie einer selber oder sogar ein höheres Ziel haben. Oder wenn man danach dann die Note sieht. Wenn man direkt auf die Note immer drauf hinarbeitet und je mehr man lernt, weiß man ja, so besser wird die Note.
Note kann also auch was Treibendes, was Motivierendes sein. Die Note wird ja auch manchmal kritisiert, zu viele Noten. Aber du findest es in deinem Alter, in deiner Situation motivierend. Herr Salzmann will dazu was sagen. Ja, gerne.
Mit den Noten, da wollte ich nochmal aufs Thema Taschengeld zurückkommen. Das war früher eine übliche Sache, dass es für gute Noten Geld gab, zusätzliches Taschengeld. Ich habe das leider bei meinen Kindern auch übernommen. Ich halte es heute für einen großen Fehler. Denn die Wertschätzung der Kinder sollte nicht davon abhängen, wie gut sie in der Schule sind. Jeder sollte es nach seinen Möglichkeiten machen. Das halte ich also noch für einen wichtigen Punkt dabei.
Also nicht mit Taschengeld gute Noten belohnen.
Ich finde, gute Noten an sich sind schon eine Motivation per se. Wenn ich als Schüler merke, ich komme gut mit, dann ist das klasse. Und zu der anderen Frage, was macht das Lernen leicht oder was es schwer macht? Wenn der Stoff so präsentiert wird, dass er interessant ist und dass er Spaß macht, wie hier zum Beispiel die Podcasts, die Frau Hüschen mit den Schülern durchgegangen ist, dann ist das eine ganz andere Sache, als wenn ich nur Stoff einbläue. Eine andere Sache, die ich aktuell bei meinen Enkelkindern sehe, ist auch die Häufung der Aufgaben. Vielleicht sollten die Fachlehrer untereinander sich absprechen, in welchem Umfang sie Dinge an die Kinder herantragen, dass es nicht zu viel auf einmal wird. Ich hoffe, da spreche ich euch aus dem Herzen. Kann das sein?
Begeisterung ist das noch nicht gerade, aber so ein leises Zustimmen. Aber fragen wir doch mal die Enkelin. Siehst du das ähnlich, Jamilia, dass alles sich zu sehr häuft und da muss mehr koordiniert werden?
Meistens motiviert mich das Lernen eher, die ganzen Aufgaben um die Noten, also damit man gute Noten schreibt, um später sein Ziel zu erreichen, was man später für die berufliche Zukunft gerne haben möchte. Mhm. Mhm.
Klingt alles sehr vernünftig und kompakt. Ja. Da bleibt mir nichts anderes, als jetzt zum Ende dieses Blogs noch mal eine Saalfrage loszulassen. Aufgemerkt, mein liebes Publikum. Da geht es auch ums Lernen. Kinder und Jugendliche wurden bundesweit befragt, warum sie lernen. Warum sie lernen. Und ich nenne drei Antworten zur Auswahl und stelle dann die Frage, welche Antwort wurde wohl am meisten von den Kindern und Jugendlichen gegeben. Also erste Antwort, weil ich mehr über etwas wissen möchte. Ich möchte etwas wissen, darum lerne ich. Zweite Antwort, weil es später für den Beruf wichtig ist. Muss ich nicht erklären. Und dritte Antwort, weil ich muss. Ich lerne, weil ich muss. So, und jetzt ist die Frage, welche wurde am meisten gegeben? Und ich wiederhole nochmal die Antworten. Also, man hat auch nur eine Stimme jetzt. Weil ich mehr über etwas wissen möchte. Waren das die meisten Kinder und Jugendlichen? Du liebe Zeit, da ist nicht eine Hand. Was seid ihr für Pessimisten? Also okay, weil ich mehr über etwas wissen möchte. Ich bin fassungslos, dass nicht eine Hansi, ich bin dafür. Aber ihr seid Realisten, weil es später für den Beruf wichtig ist. Auch keine Hand, nicht eine, eine Hand. Gut, okay. Den merke ich mir. Nämlich, drittens, weil ich muss alle Hände, alle anderen Hände sozusagen und Enthaltungen oder doch alle anderen Hände, ja. Ja, und jetzt kann ich die Luft rauslassen. Der eine, wie heißt du? Munir, du hast komplett recht. Das war die am meisten gegebene Antwort. 78% haben das gesagt, sogar bei Kindern, also 10- bis 12-Jährigen, die haben gesagt, ich lerne, weil das für den Beruf wichtig ist. Mit 73%. Finde ich ein erstaunliches Ergebnis, das ich so nicht erwartet hätte, was man auch kommentieren könnte, aber das lassen wir jetzt mal, denn wir wollen zur dritten Gruppe kommen. Und das können wir mit dem Stichwort Lernen auch ganz gut machen. Frau Stock und Ronja Kaulitz, mit euch beiden möchte ich jetzt sprechen über Schule und Beruf in der DDR. Frau Stock, bis zu Ihrem 10. Lebensjahr, bis 1951, haben Sie in Ostdeutschland gelebt.
Bis 1952.
Okay.
Bis die Grenzen geschlossen wurden.
Machen Sie das Mikrofon ruhig noch ein bisschen.
Noch weiter?
Ja, so.
Ja, 1952 wurden die Grenzen dicht gemacht in Deutschland mit Stacheldraht und 500 Meter so ein Flug, so eine Erde, die immer umgepflügt wurde.
Ja.
Und überall wurden die Bäume abgeschlagen, dass man freie Sicht hatte. Und dann die Wachhäuser aufgestellt, ich glaube alle 500 Meter, wo auch geschossen wurde.
Also Sie waren bis 52, aber das war dann Ihr 10. Lebensjahr, richtig?
Bis 52 in Wernigerode.
In Wernigerode.
Meine Eltern lebten in Westdeutschland und ich in Ostdeutschland bei meinem Opa.
Ja, und Sie haben über diese 10 Jahre lang im Grunde beide Deutschlands ein bisschen erlebt.
Ja.
Sie sind bis zur 4. Klasse in der DDR zur Schule gegangen?
Bis zur 5.
5. Alles muss ich einen hochsetzen. Bis zur 5. Klasse. Ja. Das nannte sich, wie heute bei uns?
Das nannte sich Grundschule.
Grundschule.
Und ab der 8. Klasse begann die Oberschule. Da konnte man sich entweder wählen für die Oberschule, wenn man gut genug war oder politisch gut, oder man musste in den Beruf gehen.
Beruf gehen, also Berufsausbildung machen.
Berufsausbildung,
nicht? Ja. Also halten wir nochmal fest, Grundschule hieß das damals bis zur 8. Klasse. Ja. Und danach war es die Oberschule.
Ja.
Und die durften aber nicht alle machen.
Nein, mein Bruder ist zur Oberschule gekommen, aber er hatte große Schwierigkeiten, weil die Eltern im Westen wohnten. Und er hat dann in der Schule Vorträge gehalten vor LPG, also
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft.
Produktion oder also vor anderen Arbeitern, um ihm zu zeigen, dass er politisch okay ist. Und dadurch ist er dann in die Oberschule gekommen.
Vielleicht haben einige mal das Wort polytechnische Oberschule gehört. Das will ich nur noch kurz hinzufügen. Das Schulsystem wurde reformiert 1959, also dann noch 7 Jahre später. Und da wurden dann diese polytechnischen Oberschulen eingerichtet. Da blieb man sogar 10 Jahre beieinander in einer Klasse. Ne? In dieser, das nannte sich sogar schon in der 1. Klasse Oberschule, wenn ich das richtig verstehe, das System. Grundschule gab keine Trennung.
Es gab keine Trennung zwischen Grundschule und Sek.
1. Ja, danke. Also nannte sich Oberschule, auch wenn man in der 1. Klasse war. Das ist für uns vielleicht nicht gleich so verständlich, aber wenn das mal wieder vorkommt, wissen wir jetzt Bescheid. Wir wollen aber schauen auf die Zeit vor 1959 mit Ihnen, Frau Stock. Sie sagen, da war gerade so in diesen frühen Jahren, gab es auch noch viel Idealismus an der Schule und unter den...
Was gab es?
Idealismus.
Ach so, ja. In der DDR jedenfalls, als sie gegründet wurde, 1949, waren wir alle begeistert oder wir hatten ja auch Gegenwartskunde, dass wir politisch geschult wurden, schon von der 1. Klasse an. Und dann wurde ihm Wert drauf gelegt, wir hatten Junglehrer, die erst nach dem Kriege das Studium gemacht hatten und uns auch begeistert haben, die DDR aufzubauen, neues Deutschland aufzubauen, was ja auch in der DDR-Hymne durch vorkam. Und es war eigentlich ein Muss, zu den jungen Pionieren zu gehen. Wir hatten aber damals trotzdem nachmittags, war freiwillig Christenlehre, also das hat man weiter erlaubt. Und es hört sich heute komisch an. Ich war auf der einen Seite, habe ich an Gott geglaubt, auf der anderen Seite war ich Kommunistin. Also. Mhm. Und ich habe allerdings abgelehnt, wir mussten in der Schule morgens zu Väterchen Stalin beten. Und das habe ich abgelehnt.
Und das,
das war damals,
konnten Sie auch? Da gab es keine Strafen?
Ich habe einfach den Mund gehalten.
Den Mund gehalten, ja. Sie haben, in dem Podcast klang das noch so ein bisschen positiver. Das klang jetzt, Sie haben vieles über Zwang gesagt und was Sie mussten. Aber dieses Idealistische und dieser Aufbruch, das...
Das war ganz das, stark.
Das war auch was Positives, haben Sie positiv empfunden?
Habe ich sehr positiv empfunden. Ja, das hat, ja, wir sind Feuer und Flamme gewesen, eben alles wieder besser zu machen. Nun gab es in Wernigerode, sind ja auch ein paar Bomben runtergefallen. Die haben die Engländer noch so abgeworfen, weil sie in Dresden nicht alles los wurden. Und dadurch war Wernigerode in der Innenstadt ziemlich viel zerstört. Und wir wohnten erst 45 bei Bekannten in einem Raum zusammen. Mein Vater war ja an der Front. Und dann 1947 hatte mein Opa dann das Hinterhaus so ein bisschen renoviert, dass wir da drei Räume hatten, wo wir dann wohnen konnten. Und vorne war alles noch, ja, waren die Ruinen. Und da haben wir dann drin rumgespielt, obwohl es ja verboten war, nicht?
Ich muss ein bisschen wieder zurücklenken zur Schule und vielleicht geben Sie auch mal Ronja das, Ronja hat ihr eigenes Mikrofon, pardon. Manches, was jetzt uns Frau Stock aus ihrer Schulzeit erzählt hat, hat dir auch gefallen, klang so in dem Podcast durch. Also was war gut an dieser Schulzeit? Das Kritische, darauf kommen wir gleich noch, aber...
Ja, also ich fand es generell spannend, weil sie so alle so eine Motivation einfach hatten. Es war nicht so, dass es alles so leicht dargestellt wurde und ich mochte auch einfach diese strenge Art. Das kann andere anders empfinden, doch ich mag das eigentlich sehr gerne, weil ich damit besser umgehen kann. Daher fand ich das auch einfach sehr ansprechend, weil der Ehrgeiz so groß war und es auch immer mehr gefördert wurde.
Mhm. Und ich glaube, du hattest da so einen Ausdruck, du findest es gut, dass man da sich nicht so runtergezogen hat, sondern ein bisschen begeistert hat.
Ja, ich glaube, das hat sich auf diese bezogen, wenn man eine schlechte Note, glaube ich, gemacht hat, dass man auf die Bühne gehen musste.
Ja, gut, dann kommen wir darauf gleich nochmal zu sprechen. Aber etwas anderes war, hat dir, glaube ich, auch gefallen, und das ist die Rolle der Mädchen und der Frauen in diese Gleichberechtigung. Frau Stock, vielleicht können Sie das auch nochmal kommentieren, wo sich das gezeigt hat.
Ja, es war von Anfang an klar, dass die Frauen mitarbeiten, und es gab für die Frauen galt genau die gleiche Berufschance und Möglichkeit, dass sie genauso gut Ingenieur oder Maurer oder irgendwelche Handwerksberufe lernen konnten. Sie bekamen gleiches Geld, gleiches Gehalt. Frauen und Männer waren total gleichberechtigt und wurden auch von genauso gefordert.
Mhm. Das hat dir auch gefallen. Mhm. Weniger gefallen, Ronja, haben dir dann die Strafen, oder?
Ja, also ich... Frau Stock hat dann ein bisschen davon erzählt, was passiert ist halt, wenn man eine schlechte Note geschrieben hat. Da musste man dann auf eine Bühne gehen vor der Schule und musste erzählen, was man falsch gemacht hat. Ich glaube, es war ungefähr eine Woche lang. Und das fand ich sehr drastisch, muss ich sagen. Es hat bestimmt, also von der Lehrersicht, einen guten Zweck, da man danach keine schlechte Note schreiben mehr wollte. Jedoch, ich würde nicht gerne vor der Schule stehen und sagen, weshalb ich eine schlechte Note geschrieben habe.
Das kann uns Frau Stock nochmal mit Ihren Worten erzählen. Wie ist es, ich glaube, Ihnen persönlich ist es ja auch passiert, ne?
Ja, Doch, ich stand einmal da. Und aber nie wieder.
Ja, wir, sich noch das, erinnern, wie war das? Wie stand man da?
Wo ja, wir mussten das in der Aula der Schule, wurde die gesamten, alle Schüler zusammengerufen, einmal im Monat.
Wie viele ungefähr?
Oh, wie viel waren?
Mehr als hier wahrscheinlich.
50 waren wir in einer Klasse, 50, 60. Es kam ja damals, es war ja direkt 47, da waren die, alle, die aus Ostpreußen oder Schlesien geflüchtet waren, die mussten ja irgendwo unterkommen. Und wir haben alle engen Wohnraum gehabt und natürlich nur drei Grundschulen. Mehr hatten wir damals nicht in Wernigerode. Und
also sagen wir mal, Sie standen vor ein paar hundert Schülern.
Ja,
so sagen, also. Ja? Und was?
Ja, und dann wurde ich gefragt, ja, warum ich, ich hatte irgendwo in einem sehr viel, in kurzen Zeit sehr viel schlechte Noten geschrieben. Aber ich konnte denen natürlich nicht sagen, dass ich in der Zeit im Westen war, also oft im Westen war und wenig mitbekommen habe. Und dann habe ich vor der gesamten Schule gesagt, ja, dass ich eben faul gewesen bin, dass ich keine Lust hatte zu lernen. Und einmal hatte mich der Lehrer erwischt, unser Rektor, dass ich mit anderen Jungs auf den Baum geklettert war und oben hatten wir geraucht, aber jetzt keine richtigen Zigaretten, sondern wir hatten Gras oder Heu so zu Zigaretten gerollt und das haben wir geraucht. Und das hat der Rektor gesehen und ich glaube, das war der Grund, warum ich da vorne, da oben hin musste.
Ach so, das war der eigentliche Grund.
Das war der eigentliche Grund.
Dieses Fehlverhalten auf dem Baum, ja. Und dann...
Und ich meine, wenn man das einmal macht, da schämt man sich so. Also ich bin nie wieder in die Verlegenheit gekommen.
Ja, das ist natürlich wirklich eine Zwangslage, so berührend. Wie, das war ja ideologisch auch alles gefärbt, warum man sie so gezwungen hat. Wie politisch war Ihr Unterricht?
Der war sehr politisch. In den ersten Jahren nicht, da hatten wir nur Altlehrer, die auch den Krieg noch mitgemacht hatten und so. Die haben überhaupt nichts über Politik gesagt, aber die haben noch geschlagen. Also ich weiß, als ich Schreiben gelernt habe, ich konnte ja schon immer schlecht sehen seit meiner Geburt, das hatte aber kein Mensch mitbekommen. Die haben alle nur immer gedacht, weil ich überall gegengelaufen bin, ach so ein kleines Dummerle, passt ja nicht auf. Und unser Lehrer hatte das irgendwann erst gemerkt und mich dann zum Augenarzt geschickt. Aber damals gab es keine Brillen, so wie heute beim Optiker. Und der Augenarzt hatte irgendwelche Brillen rausgesucht und geprüft, mit welcher ich am besten sehen konnte. Und beim Schreiben habe ich dann statt M habe ich das als N gelesen und die ganze Tafel nur voller N geschrieben. Ich glaube, das waren 15 Stück und da habe ich mit dem Lineal 15 Mal eine gegen den Kopf gekriegt.
Ja, das kann man sich kaum vorstellen, diese Härte, auch wirklich, kann man sagen, Gemeinheit. Dann hatten Sie ja noch zusätzlich gesagt, Sie wurden christlich erzogen, Sie haben also auch eine andere Weltanschauung oder diese gemischt mit die Religion, gemischt mit der kommunistischen Weltanschauung. Glauben Sie, wenn Sie in der DDR geblieben wären, dass man Ihnen den Zugang zur Oberschule gewährt hätte? Ihnen überhaupt
die Möglichkeit gegeben hätte,
Abi zu machen?
Ich glaube ja, weil ich war bei den jungen Pionieren und ich war sehr idealistisch. Also ich habe eigentlich gerne da gelebt, es hat mir gefallen. Ich hatte vor allen Dingen auch, ich hatte große Freiheit bei meinem Opa. Ich musste zwar gehorchen, was die Regeln, die er eingeführt hat, aber ansonsten hatte ich sehr große Freiheit, während meine Eltern, mein Vater sehr, sehr streng war. Und da fühlte ich mich viel eingeengter als jetzt in der DDR. Das hing aber mit meinen Eltern zusammen, mit meinem Opa.
Also sogar Familie teilweise noch eingeengter als das, was wir aus der Schule gehört haben. Ja. Wenn wir jetzt aber nur bei der Schule bleiben, will ich nochmal hier unsere Talkrunde fragen, wie kann im Grunde jeder darauf antworten, wie hättet ihr da reagiert in dieser Lage? Wärt ihr da kaputt gegangen, rebellisch geworden, sich so ein bisschen weggeduckt vielleicht?
Das kann man nicht.
Also wenn wir geschlagen
ja,
werden?
Ja, schlagen oder vor der in der Aula sich hinstellen und sagen, ich bin so schlecht, weil ich nicht gelernt habe, weil ich faul bin. Also öffentlich sich selber anprangern.
Ich glaube, das mit der Bühne hätte ich einfach gemacht, auch wenn es peinlich ist, hätte es gemacht, weil es Pflicht ist. Ich glaube aber, wenn mich jetzt ein Lehrer oder so bestraft hätte mit einem Lineal oder so, weil ich was falsch geschrieben hätte, da wäre ich sauer geworden und hätte auch meine Meinung gegeigt, weil ich sowas nicht gern mag. Oder wenn ich mich in dem Moment nicht getraut hätte, wäre ich zu meinen Eltern gegangen.
Ja. Traut sich noch jemand hier aus der Klasse vielleicht was zu sagen? Ja, gerne. Wir haben ein Mikro. Wie hättest du reagiert?
Ich glaube, das kann man aus der heutigen Sicht gar nicht sagen, weil wir nicht in der Situation sind. Wenn ich jetzt geschlagen werden würde, würde ich in der Situation, glaube ich, einfach versuchen zu gehen und das auch meine Eltern regeln lassen oder auch die Polizei im schlimmsten Fall. Aber in der Situation ist man, glaube ich, so in der ganzen Disziplin drin und in der ganzen Welt so, dass man sich gar nicht wirklich wehren konnte, weil dann wurdest du im schlimmsten Fall wahrscheinlich von der Schule geworfen oder sowas und dann hattest du auch kaum eine Zukunft. Ich glaube, das konnte man nicht wirklich machen.
Und wenn jetzt Frau Hüschen die Macht hätte, zu sagen, du stellst dich jetzt hier hin vor die ganze Schule und sagst, warum du dich falsch verhalten hast, würdest du dich dann so ein bisschen sozusagen einfach, ich mach's und das weiß jeder hier, dass ich gezwungen bin, könntest du das?
Ich glaube, das wüsste ich glaube ich nicht. Ich glaube, da würde ich auch einfach so reagieren, wie ich reagieren sollte. Aber am liebsten würde ich dann schon sagen, warum wahrscheinlich das nicht geklappt hat. Also je nachdem, woran es halt gelegen hätte.
Ja. Ja, danke für die ehrlichen Antworten. Wir haben ja schon, ich habe schon erwähnt, dass es eine Bevorzugung gab, wenn man sich, Sie haben es vorhin auch mal kurz so eingeflochten, wenn man sich politisch richtig verhalten hat, auch das diente dazu, dass man dann weiterkam in der Schule, richtig, Frau Stock?
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe eine Zahl gelesen, dass nur 15% Zugang zum Abi hatten. Zugang zum Abi. Also ob sie es damit dann gemacht haben, ist auch noch nicht klar, aber mehr wurden nicht zugelassen. Entspricht das so Ihrer Erfahrung?
Ja, auf jeden Fall. Und es hing immer davon ab, wie man politisch dastand, wie man sich geäußert hat, ob man für den Staat war, für den Staat was gemacht hat, ob man sich engagiert hat in Pionieren oder in der FDJ. Nachher, wenn man 14 war, kam man ja in die FDJ, Freie Deutsche Jugend. Also das war sehr ausschlaggebend.
Mhm. Gab es für junge Leute in der DDR Traumberufe? Kann man das so sagen?
Ja, da war ich wahrscheinlich zu jung zu. Also für mich war damals, ich war immer schon sehr Geschichte, also Geschichte war schon immer mein Lieblingsfach, Archäologie und so. Das war mein Traumberuf, aber da hatte ich nachher im Westen auch leider keine Chance von meinen Eltern her.
Ich habe auch darüber natürlich ein bisschen gelesen und dann gefunden, dass es Traumberufe eigentlich gar nicht geben konnte, weil die Berufswahl ja staatlich gelenkt war. Man sollte das machen, was der Staat brauchte an Berufen. Und es gab aber Propagandaberufe, also Berufe, für die fleißig geworben wurde. Zum Beispiel für den Aufbau der Wirtschaft, was da als essentiell angesehen wurde, oft technische oder handwerkliche Berufe. In der Schwerindustrie, Schlosser, Elektriker, Maurer, Kranführer oder in der Landwirtschaft. Das nannte sich dann nicht etwa Landwirt oder Bauer, sondern Facharbeiter für Agrotechnik. Das waren so Berufe, für die viel Werbung gemacht wurde. Und ich möchte auch für diese Runde noch ein Bild uns zeigen. Das ist jetzt aber keine Statistik, sondern das ist ein, auch ein bisschen Propaganda. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Frau Stock, ich beschreibe es Ihnen mal. Das ist das Glasmosaik des Künstlers Walter Womacka im Staatsratsgebäude der DDR in Berlin. Ein Glasmosaik von 1964, also auch dieses ja, Staatsratsgebäude sozusagen. Ist das,
was abgerissen wurde?
Nein, das Schloss wurde ja teils abgerissen und dann an der Stelle das Staatsratsgebäude errichtet. Das steht da heute noch. Das war sozusagen das Herz des Kommunismus in Ostdeutschland. Heute ist da ironischerweise eine Business School drin, also so ungefähr genau das Gegenteil, der pure Kapitalismus. Aber dieses Mosaik, dieses Fenster, das gibt es noch. Im Zentrum, da sieht man ein glückliches sozialistisches Paar mit Kind. Und rundherum Szenen aus dem Arbeitsleben. Und jetzt habe ich hier eine Bitte an die erste Reihe. Frau Stock kann das nämlich nicht sehen. Wir brauchen noch mal das Mikro, damit wir mal hören, was man da so sieht. Und ich habe so ein System wie die Uhr. Da rechts oben ist, wo es rot-gelb ist, das ist 13 Uhr. Und da sehe ich einen Mann mit Waffe vor einem Masten. Und links davon ist vielleicht ein Pilot oder ein Polizist. Das Bild ist ein bisschen schwer zu deuten. Aber jetzt, 15 Uhr, hier runter, könnt ihr sagen, was man da sieht? Du zum Beispiel. Das Bild hier blau-gelb unter rechts neben dem Knie von dem Mann. Ist das so schwierig?
Nee, also hört man mich?
Ja.
Man sieht ein Segelflugzeug.
Jawohl.
Ein Baum.
Flugzeug, ja, Propeller oder sowas, ja. Und? Baum. Sowas wie vielleicht ein Baum, der gutes Holzertrag bringt und vor allem?
Zum Beispiel.
Und was noch? Na, in der Mitte da. Keiner erkennt was. Helf mir doch. Die Jungs da hinten sehen auch nichts. Gib's mal weiter nach hinten.
Ah ja. Sind,
ja?
Strommast. Ich hab das.
Jawohl. Also es geht sehr technisch zu in diesem Bild. Ich merke schon, mein Experiment hier klappt nicht. Das ist natürlich auch subtiler Zwang oder offensichtlicher. Also mache ich den Job mal eben selber. Man sieht Bauarbeiterinnen, man sieht dann auch Demonstranten, Friedenstauben auch, dann Schaufelradbagger, Betonkübel, Kran, Hochspannungsmast, Fabrik. Satellitenschüssel, Raumfähre, würde ich mal sagen, Rohre und vor allem auch immer wieder Industrieschlote. Also alles das waren auch Berufsfelder und waren eigentlich die Berufe, die einem so offen standen. Oder Frau Stock, was konnte man so werden?
Ja, also dazu war ich zu jung. Also für uns.
Wir haben hier jemanden im Publikum, der sich offenbar auskennt. Ja, Mikro? Entschuldigung, Frau Stock.
Ja, Valentin ist mein Name. Ich freue mich, dass ich dazu was sagen kann, weil ich bin 1960 in die Schule gekommen, da war das schon ein bisschen anders. Und insofern könnte ich versuchen, das eine oder andere gerade zu rücken.
Wenn hier Fehler vorgekommen sind, gerne, ja. Aber
ja, also ich fange mal mit dem Bild an. Die Landwirtschaft, die Energiewirtschaft, Feldbau, Viehzucht, Bauarbeiter, überhaupt die Wirtschaft dann. Hier auf der linken Seite dann sehen wir Stahlwerk, Eisenwerk, Bergbau. Mhm. DDR hat von der Braunkohle gelebt. Und oben die Chemieindustrie. Was die Berufswahl angeht, es gab im Osten also auch ungefähr 300 Ausbildungsberufe.
Ja.
Es war aber insofern der Kreis, sprich die Kommune, wusste ja, wie viele Schüler es gab vom Geburtenregister her. Die wussten also so und so viele junge Menschen habe ich dann, die die Schule verlassen und in die Ausbildung gehen. Und die sollten natürlich möglichst wohnortnah ihre Ausbildung beginnen, weil Internat und sowas ist ja alles, macht ja die Sache komplizierter. Also war die Berufswahl orientiert immer sehr regional. was in den Landwirtschaft, also in den ländlichen Gebieten, die sollten unbedingt in landwirtschaftlichen Beruf. Mhm. Wenn man Schwedt nimmt oder Eisenhüttenstadt, die sollten natürlich alle in die Technik.
Und wie hat man das geschafft? Wie hat man die jungen Leute da?
Wie hat man das geschafft? Ja, weil die Betriebe konnten nicht einfach einstellen, sagen, ich suche mir 10 Lehrlinge, wie sie früher hießen, ja heute Auszubildende, sondern der Kreis, die Kommune hat gesagt, ihr habt so und so viel 10 Klassenabgänger, ihr habt so und so viel 8 Klassenabgänger, so und so viel männlich, so und so viel weiblich. Und da dürft ihr Anlagentechniker, Papierhersteller oder Facharbeiter Chemie oder eben Pflanzenproduktion in der Landwirtschaft, da waren also im Prinzip die möglichen Berufe vorgegeben, weitgehend. Und das war dann natürlich das Problem, dass man, da stimmte eben nicht immer das persönliche Interesse mit dem, was eigentlich gefordert wurde. Mhm.
Danke, also ich...
Darf ich noch, ja? noch zu den 15-20%
ja.
Oberschule dann sagen? Die Erklärung dafür, die finden Sie in jedem statistischen Jahrbuch aus der DDR. Mhm. Weil da gibt es eine Qualifikationsstruktur. Und welche Bildungsabschlüsse das vorhanden waren. Und das war also aus meiner Sicht auch die vernünftige Meinung, dass man gesagt hat, ungefähr 15-20% der Beschäftigten sollen Hoch- und Fachschulkader sein. Mhm. Nicht so wie heute, so inflationär, jeder soll studieren und keiner will arbeiten. Mhm. Und daher war das geregelt und deshalb gab es eben nicht so viel. Obwohl, wer dann nach der Berufsausbildung gab es auch noch Möglichkeiten zu studieren.
Ja.
Vielen Dank erstmal.
Ja, danke. Ich danke Ihnen. Das ist ja anregend, ein guter Diskussionspunkt. Da frage ich sofort hier unsere Talkrunde. Da hat vielleicht die eine der andere auch eine Haltung dazu. Ist das gut, das so zu steuern? Was soll man mit den ganzen Abiturienten und Studierenden?
Ja, ich wollte nur noch mal anmerken, zu meiner Zeit war die Quote der Abiturienten auch nicht höher. Die war unter 20%. Da bin ich hoch, ganz, ganz sicher. Mhm. Also von daher gibt es da sicherlich keine so großen Unterschiede. Dass jeder Zweite heutzutage bis zum Abi geht, ist ja noch relativ neu.
Mhm. Und wie würden Sie das bewerten? Wir vergleichen ja nun früher und heute. Also heute ist es anders. Ich habe jetzt keine Zahlen greifbar, wie hoch die Abiturientenquote heute ist. Frau Hüschen, wissen Sie das? 50%?
Ja, circa 50%. Ja, ich halte es grundsätzlich für gut, dass den jungen Leuten diese Möglichkeit gegeben war. Früher wurde viel mehr ausgesiebt und in Bergedorf gab es gerade mal 2 Gymnasien, die Hansaschule und die Luisenschule. Das eine für die Mädchen, das andere für die Jungs. Das wurde auch noch strikt getrennt. Mhm. Und der Lehrer, der stand vorne vor der Klasse und trichterte uns die Dinge ein. Es ist nicht so wie heute, dass mal ein Kompliment an Frau Hüschen und herzlichen Glückwunsch an die Klasse für diese Lehrerin, dass ihr nicht die Sachen nur eingetrichtert kriegt, sondern hier solche Projekte macht, euch das selbst erarbeitet, das Wissen. Solches Wissen bleibt viel länger hängen, als welches, was du vorne lernst und 2 Wochen später wieder vergessen hast. Also das Schulsystem hat sich schon in meinen Augen sehr verbessert. Was ich sehe, was Jamilia hier auf die Bühne bringt und so in der Schule so macht, da konnten wir nur von träumen. Die Eigenständigkeit wird heute meiner Ansicht nach viel mehr gefördert.
Gehen wir nochmal zurück zu der Frage, zu viele Abiturienten, ja oder nein? Frau Lüsch, wie ist Ihre Haltung?
Genau, ich wollte da gerne auch nochmal was zu sagen. Also ich finde Bildung unheimlich wichtig. Lieber macht das Abitur, wenn man es gut schafft, ist das super. Die Grundbildung, dabei kann man sich viel mehr Meinungen bilden. Man kann später machen, was man möchte. Ganz ehrlich, wir haben damals angefangen in einem Beruf und man hat sich immer gewünscht, die Person läuft durch. Am besten noch in einer Firma. Früher hat man ja manchmal schon 20, 30 Jahre locker in einer Firma gearbeitet. Ich glaube, ihr werdet viel mehr Berufe machen können. Die Jugend von heute hat viel mehr Freiheiten. Das ist richtig klasse.
Ich nehme jetzt mal die Gegenseite. Sie sind Anwalt der Jugend, der der Freiheit der Person, der Betroffenen. Ich schaue jetzt mal ein bisschen aus der Warte der Volkswirtschaft oder der Politik darauf und sage, was sollen wir mit den ganzen Leuten, die jetzt vielleicht manchmal auch Modefächer unbedingt studieren wollen und nachher da gar nicht arbeiten können?
Also ich glaube gar nicht, dass alle, die Abi machen, studieren. Also das ist schon mal Punkt eins. Ich glaube einfach, die meinetwegen ihr Abi jetzt tatsächlich auch machen, gut auch in Ausbildungsberufe reingehen können. Es ist aber wichtig halt, glaube ich, den Schülern auch die Zeit zu lassen. Ganz ehrlich, ich war 15, wo ich mir einen Beruf aussuchen sollte. Dass mein Großvater mir den Beruf ausgesucht hat, ich war, hatte ich im Podcast auch schon gesagt, ich habe gerne gemalt. Und dann wurde mir gesagt, ja, dann wären Sie technische Zeichnerin im Berufszentrum. Und ich habe gedacht, ja gut, warum nicht? Was soll ich auch sonst machen? Also es war so, man ist doch so noch so jung, man hat ja ganz andere Sachen eigentlich im Kopf als arbeiten.
Jetzt reden wir hier über die Betroffenen. Wollen die Betroffenen selber mal was sagen? Wo auch immer sie sind.
Ich glaube, dass es immer noch nicht so viele überhaupt in die Sekt-2-Prognose bekommen, also überhaupt auch hochgehen, wenn sie wollen, weil viele jetzt durch die ganzen Berufsmessen auch viele Berufe finden, die sie toll finden. Und ich glaube, dass es wird zwar gesagt, dass so viele studieren gehen, aber es nicht immer so ist. Und auch ich kenne auch ein paar, die nach dem Studium trotzdem eine Ausbildung machen und dann dieses Studium auch nicht mehr nutzen, weil es dann auch vielleicht keinen Spaß gemacht hat oder so und es dann unnütz war. Daher, ich glaube, das ist ein bisschen umstritten, muss man so sagen, weil manche wollen studieren, das ist klar, aber ich würde sagen, dass unsere Generation jetzt nicht drauf unbedingt ausgelegt ist. Mhm.
Jamilia, ja.
Ich glaube auch, dass wir genug Zeit bekommen, uns einen Beruf auszusuchen, da wir auch viel Zeit in der Schule nutzen. Zum Beispiel, wir haben viele Messen besucht, wo wir auch die Möglichkeit hatten, uns da Berufe auszusuchen und uns direkt zu bewerben. Andererseits haben wir auch wirklich in der Schulzeit viel Gedanken uns gemacht, was wir später werden wollen.
Aber du bist ja nun die Anwältin des Geldes heute Abend hier. Jetzt halte ich mal dagegen und sage, ja, da immer lernen und lernen, Abi machen, nachher womöglich ellenlang studieren und immer noch nicht richtig Geld verdienen. Ist das nicht auch eine tolle Sache, dass man sein eigenes Geld verdienen kann und irgendwie checkt, wie das läuft und wie man sein Leben in den Griff kriegt?
Ja, das ist natürlich der Vorteil einer Ausbildung, dass man dann direkt Geld verdient und auch mit so jungen Jahren dann auch schon lernt, mit Geld umzugehen. Da hat man da nachher bestimmt eine größere, ist man besser ausgeprägt, als wenn man jetzt erstmal Abi macht und dann studiert, weil man da erstmal kein Geld bekommt. Zudem kann man natürlich auch einen Minijob machen, wo man dann doch gleichzeitig Geld verdient.
Also am besten beides.
Ja.
Ja. Die Viertelstunde, die ich versprochen habe, die ist jetzt schon angebrochen. Wir haben zum Glück auch schon so ein bisschen in den Saal ausgestrahlt. Ich bemühe mich ja immer wieder tapfer hier, die Klasse 10C irgendwie zu motivieren. Aber auch andere, alle sind herzlich eingeladen, jetzt vielleicht vorbereitete, noch nicht besprochene Fragen. Ja, da geht eine Hand hoch. Vielen Dank.
Ja, danke. Ich habe eine Frage an die Klasse, die hier sitzt. Bei den Traumberufen der Jugendlichen, die uns hier vorgeführt wurden, nach der Umfrage, da fehlte aus meiner Sicht was Entscheidendes, nämlich Influencer oder Reality-Star oder sowas. Ist das für euch ein Traumberuf oder nicht? Da hat man gleich Geld, hat viel Einfluss, müsste doch super sein, oder?
Wie ist es? Ist das eine Hand hoch? Super. Ja. Gut, dass du deinen Arm bewegt hast. Das war fast schon eine Meldung. Gerne.
Also ich glaube, das ist natürlich, ich glaube, jedem unserer Generation schon mal durch den Kopf gegangen. Und ich glaube auch, dass das für viele eine Traumvorstellung ist, irgendwie das zu machen, worauf man Lust hat. Also zum Beispiel Videospiele spielen und dafür halt auch sehr gut zu verdienen. Aber das ist halt keine so sichere Zukunft. Das ist jetzt nicht, ey, ich setze mich hin, mache einen Stream an und los geht's. Sondern das ist ein, ich muss hoffen, ich muss Glück haben, ich muss gut performen und hoffen, dass ich dann irgendwann einen Zuschauerbereich bekomme, in dem ich dann diesen Traum erfüllt bekommen habe. Und das ist gerade heutzutage nochmal deutlich schwerer als vor noch, ich würde sagen, 5 Jahren vielleicht, weil dort das ein bisschen mehr erst aufgekommen ist und das heute sehr, sehr viel gibt. Also braucht man schon sehr viel Glück und oder sehr gute Performance, um das zu schaffen.
Mhm. Wie wichtig ist dir Sicherheit? Wenn du jetzt denkst, später mal Beruf und so.
Also, naja, man braucht ja irgendwie eine Absicherung, dass man leben kann, also dass man Geld verdient, damit man sich irgendwie sein Essen finanzieren kann und alles. Und wenn man von 0 auf 100 versucht, Influencer zu werden oder Streamer, wird das, ist das, das geht nicht von heute auf morgen einfach. Und dann hat man erstmal halt nichts oder höchstens ein paar Ersparnisse und halt keine Garantie. Wenn man aber eine Ausbildung oder schon gleich einen Beruf oder ein Studium oder sowas hat, hat man erstmal andere Absicherungen und mhm. weiß, dass da irgendwie was läuft und kann das nebenbei versuchen. Und wenn es klappt, dann klappt es oder halt nicht. Und hat danach aber etwas, was man halt auch tun kann.
Als Influencer beginnt man ja, ich kenne mich nur bedingt aus, aber als Selfmade-Man. Man macht alles alleine, vielleicht ist man zu zweit, aber man hat keine Organisation, die einen...
Nein, hat man nicht. Ne? Also wahrscheinlich startet man das hauptsächlich alleine oder mit ja. zwei, maximal drei Freunden.
Ja. Danke. Ist die Frage damit schon erschöpfend beantwortet oder wollen wir nochmal, ich meine hier... Munir, du warst doch vorhin schon der Held. Wie wär's denn? Ja? Ja, ja. Also die Frage lautet, Influencer, ist das ein Traumberuf? Kennst du jemanden, der diesen Traumberuf, diesen Traum hat? Muss ja gar nicht über dich reden. Kommt das irgendwie vor?
Also nein, also ich will selber kein Influencer oder so werden, weil unnötig.
Unnötig. Du findest ja, das den Beruf auch gar nicht so gut?
Also nein, also man hat ja kein richtiges Leben halt. Man geht einfach raus, man macht ein paar Selfies und ladet halt auch einfach runter. Also.
Nochmal Mikro. Man geht einfach raus, das letzte ging unter. Man geht einfach raus und macht was?
Einfach ein paar Selfies oder so, keine Ahnung. Ein
paar Selfies, achso, okay. Mhm. Und das kannst du nicht so richtig ernst nehmen?
Nein.
Mhm. Ja. Ist, glaube ich, auch zu verstehen. Aber einige packen es ja doch, verdienen damit eine Menge Geld.
Ja.
Sehe ich jetzt hier irgendwelches Glitzern in den Augen? Wollt ihr auch sowas werden? Nein. Nein. Also Ihre Frage ist, glaube ich, jetzt behandelt und Sie haben einen Eindruck. Ne? Gibt es sonst noch Stimmen zu unseren Themen? Ich kann euch ja schlecht... Ja, gerne. Nochmal Mikro, bitte.
Ich würde gerne noch eine Bemerkung machen zum Thema Schule. Ich habe den Namen ja nicht gemerkt von der Frau
Frau Stock. Aus Wernigerode, nachher dann
Goslar. Wie das mit den Lehrern gewesen ist, weil sie hat gesagt, sie ist in 52 oder so in die Schule gegangen. Wie gesagt, ich bin 60 gegangen. Mhm. Als Schüler in der ersten, zweiten Klasse kriegt man das nicht mit. Der Staat hat aber und die Regierung ganz intensiv, also der hat ja auch gesagt, sie hatte noch die alten Lehrer gehabt.
Ja.
Und ab 52 hat man ganz intensiv begonnen, gab es eine riesengroße Kampagne, junge Facharbeiter in die Schule. Nicht als Schüler, sondern als Neulehrer, als Lehrer mit neuen Idealen und auch anderen Erziehungsmethoden. Mhm. Und wo ich 60 in der Schule gekommen bin, dann gab es solche Sachen nicht mehr. Also mit vor der Schule stehen, das waren die alten Methoden. Aber sag ich mal, ab 60 ungefähr gab es sowas nicht mehr.
Mhm.
Sondern Gewaltanwendung in der Schule, da wäre man wieder rausgeflogen.
Ja, darf ich dazu was sagen?
Gerne, ja.
Dass wir geschlagen wurden, war nur von den Altlehrern. Wir bekamen so ab 50, 51 Junglehrer. Und die haben ganz anders mit uns gearbeitet. Die waren Idealist, also ja, die haben uns dazu gebracht, die DDR zu lieben. Also mit aufzubauen und mitzumachen. Also da gab es nicht mehr diesen, aber da mussten wir noch vorne vor allen Schülern sagen, warum wir nicht lernen, was wir da falsch gemacht haben. Oder
das schon, aber das schlagen.
Aber schlagen haben nur die Altlehrer.
Vielleicht ist das nicht ganz Ihre Erfahrung dann aus den 60er Jahren, vielleicht war auch das dann zu Ende. In jedem Fall finde ich es gut, dass Sie sozusagen das Bild noch ein bisschen differenzieren, so wie es Dorothea Kero zum Anfang gesagt hat. Wir wollen ja miteinander ins Gespräch kommen, auch vielleicht gegensätzliche Positionen abgleichen, damit sich daraus ein differenziertes und besseres Bild ergibt. Ich möchte zum Schluss hier nochmal in der Runde fragen, gibt es vielleicht eine Frage, die untereinander ihr euch stellen wollt? Ist da noch irgendwas hängen geblieben jetzt zum Thema DDR? Lilly, gerne, ja.
Ich habe eine Frage an Frau Stock. Was vermissen Sie denn an der DDR vielleicht, wenn Sie
nochmal
was vermissen?
Nochmal lauter vielleicht.
Was vermissen Sie an der DDR-Zeit damals oder an allgemein der Zeit damals?
Sie überlegen, Frau Stock, haben Sie...
Ja, ich habe die Frage nicht verstanden.
Ja, was vermissen Sie an dieser Zeit, aus der Sie berichtet haben? Fehlt Ihnen da heute noch was?
Nein, also heute nicht mehr. Damals als Kind hat mir die Freiheit, die ich von meinem Opa bekommen habe, gut gefallen. Und dieses Einengende von meinem Vater, dieses Gehorchen müssen. Und das hat es eigentlich nicht aufgehoben, dass wir im Westen alles hatten. Meine Eltern waren selbstständig, hatten Süßwaren, Spezialgeschäft und Spiritosen und Harzandenken. Aber ich musste bei meinen Eltern schon direkt nach der Schule, wenn ich aus der Schule kam, im Geschäft mitarbeiten. Und da hatte ich in der DDR mehr Freiheit.
Mhm. Sie haben auch darüber erzählt im Podcast, wie toll es war, in den Ruinen Räuber und Gendarm zu spielen.
Also das
waren Kulissen, wie man sie sonst
Es war aber verboten, weil konnten ja immer Balken runterfallen oder irgendwas.
Ja, war natürlich alles gefährlich und verboten, aber das ist ja gerade das, was den Spaß macht, nehme ich an. Gibt es andere Fragen? Vielleicht nochmal zum Thema Taschengeld. Haben wir da alles schon ausgeleuchtet oder...
Ja, ich möchte dazu sagen, ich habe in einer Woche mit 14 Jahren eine Mark bekommen.
Jetzt sind wir im Westen. Ja, 14 Jahre. Da waren Sie ja im Westen. In einer Woche eine Mark.
Und da sollte ich noch Schulzeug von kaufen. Also Herr
Salzmann, was sagen Sie dazu?
Ja, ich habe eine andere Frage.
Ja, gut.
Wie wurde in der DDR damals das Thema Dritte Reich behandelt? Ich erinnere mich sehr gut an meine Lehrer. Das Schulsystem war damals, was die Übermittlung vom Wissen betraf, nicht so toll. Aber ich erinnere mich sehr gut daran und positiv daran, wie intensiv wir damals über das Dritte Reich und die Verbrechen, die dort passiert sind, aufgeklärt wurden.
Okay.
Das waren auch Lehrer, die in dieser Zeit groß geworden waren und haben praktisch mit uns ihre Vergangenheit aufgearbeitet. Das fand ich also großartig und ich hoffe, dass das Thema heute nicht unter den Tisch fällt, aber ich glaube, das ist nicht der Fall.
Ja, wir steuern jetzt in die Schlusskurve, das ist klar. Darum, Frau Stock, diese Frage ist natürlich ein bisschen riesig. Wie wurde das Dritte Reich behandelt? Aber vielleicht können Sie zu einer knappen Antwort
überhaupt kommen. Nicht. Unser Geschichtsunterricht endete mit der Weimarer Republik und fing dann bei Adenauer wieder an.
Moment, im Westen. Adenauer wurde doch nicht in Ostdeutschland.
Nein, im Westen.
In der DDR
wurde es überhaupt nicht behandelt, nur eben, dass wir den Krieg verloren haben, dass die Sowjets unsere Freunde sind, Amis und Engländer und so unsere Feinde. Und wurde diese Sowjetunion eben sehr hervorgehoben, dass die uns befreit hat und dass wir eben die engsten Freunde der Sowjets sind.
Okay. Ich glaube, damit haben wir einen großen Bogen abgeschritten, ganze Menge von Themen hier miteinander verhandelt. Vielen Dank, dass alle hier so perfekt gefolgt sind, also fast perfekt. Sehr, sehr, sehr gut diesen Abend hier mit uns begangen haben. Vielen Dank für die vielen Fragen, für die Geduld, für die Anteilnahme, für auf das einander eingehen. Und zum Schluss auch mein Dank natürlich an die Körperstiftung, dass sie uns hier diesen Saal überlassen hat, das alles organisiert hat. Dorothea Kerot, Susanne Banuscher, wo ist sie? Da hinten, vielen Dank. Sarah Schneider sehe ich da. Diese drei, die hatten es in der Hand, dass wir hier heute Abend sein konnten. Und natürlich das Veranstaltungsteam. Außerdem noch, ich glaube, jetzt habe ich alle bedacht und bedankt. Vielen Dank. Jetzt auf zum Getränk. Schnappen Sie sich was zu trinken.
Moin, moin. Salon Schönfenn Hamburg.